Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Die Franzosen haben gewählt und der Ausgang ist eine faustdicke Überraschung. Gewinner sind die Linken und nicht der Rassemblement National. Das Macron-Lager hatte, wenig überraschend, das Nachsehen. Und der Erste wirft hin, Premierminister Gabriel Attal.
Fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai demain matin ma démission au président de la République.
Ich werde dem Präsidenten morgen meinen Rücktritt anbieten, so Attal gestern Abend. Macron war bekannt für seinen wirtschaftsfreundlichen Kurs. Jetzt droht Frankreich eine lange Zeit der Unsicherheit. Ein Thema in dieser Sendung. Schwere Raketenangriffe heute auf die Ukraine mit vielen Toten. Die westlichen Sanktionen haben die russischen Kriegskapazitäten bisher wenig beeinträchtigt. Das Ergebnis einer Studie von 4 Wirtschaftsinstituten. Dazu gleich ein Gespräch. Das linke Bündnis vorn, Macron in der Mitte und auf dem 3. Platz der Rassemblement National. Das hatten die Experten nicht vorhergesagt. Vielerorts gibt es Erleichterung, vor allem auch in Brüssel, denn der RN steht für eine europafeindliche Politik. Wie die zukünftige Regierung aussehen wird, das steht noch nicht fest. Es könnte eine lange Hängepartie drohen, eine Zeit der Unsicherheit. Und damit gehen wir an die Börse zu Claudia Wehrle. Frau Wehrle, Frankreich ist natürlich auch ein wichtiges Thema heute auf dem Börsenparkett.
Ja, das kann man so sagen. Schon die erste Runde der Parlamentswahl hat ja für sehr, sehr viel Gesprächsstoff gesorgt. Schließlich ist Frankreich nicht irgendein Land. Es ist die zweitgrößte Volkswirtschaft in der Eurozone, ein wichtiger Handelspartner für viele Unternehmen. Edgar Walk ist zu Gast. Er ist Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management. Herr Walk, wie sehen Sie auf das Wahlergebnis? Sind Sie erleichtert? Sind Sie besorgt?
Ich bin als Europäer erleichtert, weil die Extremen, sowohl links- als auch rechtsextremen, haben zwar zugewonnen, aber werden wahrscheinlich nicht die Politik beeinflussen. Und ich denke, es ist mal ganz wichtig, die EU steht und fällt mit der Achse Deutschland-Frankreich. Und wir brauchen hier gute Verhältnisse zwischen beiden Ländern.
Ist ja eben schon angeklungen, Emmanuel Macron hat eine sehr wirtschaftsfreundliche Politik gemacht. Das könnte sich aber unter einer eher linksorientierten Politik ändern.
Ja, das sagen wir so, keine der Blöcke hat eine Mehrheit erreicht. Das heißt, es muss eine Koalitionsregierung geben. Und es könnte sehr schwierig sein, eine zu finden. Und ich denke, Macron hat ja sehr viele Reformen gemacht. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn Frankreich jetzt über eine gewisse Zeit keine Regierung hat, weil viele Programme links als auch rechts waren ja da oder hatten ja beinhaltet, dass Reformen zurückgedreht werden sollten. Wenn man jetzt erstmal keine Regierung hat, dann werden auch die Reformen nicht zurückgedreht. Und wir wissen aus Deutschland, dass Reformen Zeit brauchen, bis sie wirtschaftlich wirken. Und deshalb ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also wir werden sehen.
Was die Sache aber nicht gerade einfacher macht. Was heißt denn jetzt der Ausgang der Wahl für die EU?
Genau, also die Rechtspopulisten unter Marine Le Pen wollten ja französisches Recht über EU-Recht stellen. Und ich denke, das ist jetzt vom Tisch. Also eine Krise der EU müssen wir jetzt nicht mehr befürchten. Das ist, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger, positiver Aspekt der Wahl. Der zweite Aspekt ist natürlich die Frage der Regierungsbildung. Die Frage natürlich, es gibt ja auch in der EU die Schuldenregeln. Inwieweit eine neue Regierung diese Schuldenregeln einhält.
Dann noch ein bisschen nachgefragt. Frankreich lebt schon lange über seine Verhältnisse. Die Staatsschulden sind enorm hoch, zu hoch, wenn man das jetzt nach den EU-Kriterien oder an den EU-Kriterien misst. Nun ist ja nicht damit zu rechnen, dass eine neue Regierung als erste Maßnahme große Sparprogramme ankündigen wird. Inwieweit könnte das ein Problem werden?
Ja, also Frankreich hat eine Staatsverschuldung von 115% des BIP und ein Staatsdefizit in diesem Jahr von voraussichtlich 5% des BIP. Und die Maastricht-Kriterien besagen ja 60% Staatsverschuldung, 3% Defizit. Also Frankreich kreist beide Kriterien sehr deutlich und müsste eigentlich Sparmaßnahmen jetzt verabschieden, beschließen. Sie sind ja auch im EU-Defizitverfahren. Aber sowohl das linke Lager als auch das rechte Lager wollte ja deutlich die Staatsausgaben erhöhen, die Defizite erhöhen, um praktisch dann die Wirtschaft anzukurbeln. Und von daher, wenn sich eine neue Regierung bildet, unter vielleicht auch großer linker Beteiligung, muss man sich halt fragen, wird Frankreich die Defizite hier ausbauen? Was bedeutet das im Schuldenverfahren? Was bedeutet das für den französischen Staatsanleihenmarkt? Die Staatsanleihen sind heute sehr stabil. Aber wenn es eine stark linksgerichtete Regierung geben sollte, könnte der Staatsanleihenmarkt sehr nervös werden, die Renditen stark steigen. Dann hätten wir wieder so eine Art Euro-Krise. Also Von daher muss man jetzt erstmal die Regierungsbildung abwarten. Ich denke, die Chancen sind vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir eine relativ mittige Regierung bekommen.
Sagt Edgar Walk von Metzler Asset Management.
Frau Werle, wie reagieren denn aktuell die Märkte? Darauf fangen wir mit dem Kakaron und dann nochmal mit den französischen Staatsanleihen an.
Ja, der Leitindex für die 40 großen französischen Aktiengesellschaften an der Pariser Börse ist leicht gestiegen, plus 0,2% am Mittag. Die Reaktion am Anleihemarkt hat sich in Grenzen gehalten. Man muss jetzt, wie eben schon angesprochen, man muss einfach abwarten, wie es weitergeht, welcher finanzpolitische Kurs eingeschlagen wird. Die Renditen 10-jähriger französischer Staatsanleihen sind zuletzt deutlich gestiegen, dann aber wieder etwas zurückgegangen. Heute nach der Wahl bei 3,21%. Und zum Vergleich, die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen bei 2,57%. Der DAX zum Mittag 0,5% im Plus. Er steht jetzt bei 18.549 Punkten.
Also immer noch ein großer Renditeabstand oder hohe Risikoaufschläge gegenüber Bundesanleihen. Der Euro, der ist ja auch ein wichtiger Gradmesser. Wird der Euro durch den Wahlausgang belastet?
Nein, am späten Vormittag ist er sogar leicht im Plus, wenn man das zum Referenzkurs vom Freitag ansieht. Er wird mit einem $0,0830 gehandelt.
Greifen wir uns eine Aktie raus. Der Essenslieferant Delivery Hero, der gibt sich heute an der Börse wenig heldenhaft. Der Kurs bricht ein. Warum ist das der Fall?
Pardon. Das hängt mit einer drohenden Kartellstrafe zusammen. Es geht um angeblich wettbewerbswidrige Absprachen bei der Aufteilung nationaler Märkte. Es geht um den Austausch wirtschaftlich sensibler Informationen. Es geht um das Aussprechen von Abwerbeverboten. Die EU-Kommission hat in diesem Zusammenhang im Juli 2022 und im November 2023 Untersuchungen geführt, jetzt nicht nur bei Delivery Hero, auch bei anderen Unternehmen. Und die Befürchtung ist nun, dass die EU-Kommission eine Strafe über 400 Millionen Euro verhängen könnte. Das wäre doppelt so hoch wie bislang erwartet. Deshalb nun eine Erhöhung der Rückstellung. Anleger wollten zunächst nur eines, Aktien von Delivery Hero verkaufen. Die Papiere brechen zeitweise um 17% ein. Zum Mittag sind sie immer noch mehr als 5% im Minus. Viele Branchenbeobachter sehen das deutlich gelassener. Delivery Hero sei immer noch in der Lage, seine Fälligkeiten zu erfüllen. Und vielleicht noch ein kurzer Blick auf eine andere Branche, auf die Autobranche. Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im zweiten Quartal deutlich weniger Fahrzeuge verkauft als ein Jahr zuvor. Das hängt mit schlechten Geschäften, vor allem in Asien und in Europa, zusammen.
Dann fehlt uns zum Schluss noch der Blick auf den Goldkurs.
Die Feinunze Gold, das sind rund 31 Gramm. Die wird mit $2.373 gehandelt.
Danke an Claudia Werle auf dem Frankfurter Börsenparkett. Die deutsche Exportwirtschaft schien sich gefangen zu haben. Doch im Mai gab es einen Rückschlag. Die Exporte sind im Vergleich zum Vormonat um 3,6% gesunken. Auch im Vergleich zum Vorjahr haben deutsche Unternehmen weniger Waren ins Ausland geliefert. Sebastian Schreiber.
Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet, der allerdings fiel nun deutlicher aus als gedacht. Auffällig, vor allem nach China, haben deutsche Unternehmen weniger verkauft, ein Minus von mehr als 10% im Vergleich zum April. Die Exportzahlen also flankieren die Debatte über die Handelsbeziehungen mit der Volksrepublik. In der vergangenen Woche hatte die EU-Kommission Elektroautos aus China mit Sonderzöllen belegt. Nicht wenige in der exportorientierten deutschen Industrie fürchten nun einen Handelskrieg und Gegenmaßnahmen aus Peking. Die neuen Exportdaten zeigen auch, die Erholung der deutschen Wirtschaft stockt weiterhin. Die Zahlen sind ein Dämpfer, nachdem die Ausfuhren im März und April zugelegt hatten. Die deutsche Industrie- und Handelskammer konstatiert, die anziehende Weltkonjunktur komme nicht bei der deutschen Exportindustrie an. Dass es in der Wirtschaft weiterhin nicht rund läuft, zeigt auch ein Blick auf den Import. Der Wert der nach Deutschland importierten Waren ging im Mai überraschend stark zurück, ein Minus von 6,6% zum April.
Besonders deutlich war der Einbruch bei Exporten nach Russland, ein Minus hier von fast 25% gegenüber Mai 2023. Das ist aber beabsichtigt. Mit Russland will der Westen wirtschaftlich so wenig wie möglich zu tun haben. Viele Sanktionspakete sind seit dem Angriffskrieg im Februar 2022 geschnürt worden. Die Sanktionen können den Krieg aber nicht aufhalten. Die Kapazitäten werden davon nicht beeinträchtigt. Das ist das Ergebnis einer Studie von 4 Forschungsinstituten, eins davon das Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche. Wassili Astrov, mit dem ich jetzt verbunden bin, ist einer der Autoren dieser Studien. Hallo, Herr Astrov.
Guten Tag.
Herr Astrov, die Sanktionen halten Putins Krieg nicht auf. Das ist doch eine niederschmetternde Botschaft.
Ja, also die Sanktionen waren nicht stark genug, um einen erheblichen Schaden der russischen Wirtschaft hinzuzufügen, beziehungsweise um die russische Regierung zu einem Kurswechsel zu zwingen. Und obwohl die Sanktionen eine gewisse Auswirkung hatten und auch haben werden, gibt es andere Faktoren, die diese Auswirkungen der westlichen Sanktionen durchaus überkompensieren.
Wir können ja vielleicht zuerst mal darauf gucken, was Sie sich angeschaut haben. Wie stark ist denn die russische Wirtschaft noch oder schon wieder, trotz der vielfältigen Strafmaßnahmen?
Im Jahre 2022, als der Krieg ausgebrochen wurde und als die umfangreichen westlichen Sanktionen gegen Russland verhängt wurden, gab es kurzfristig zu einer Rezession in Russland um circa 1%. Das ist nicht sehr viel. Und seitdem, seit Herbst 2022, befindet sich die russische Wirtschaft in einem Aufschwung. Also voriges Jahr waren das 3,6%. Für dieses Jahr prognostizieren wir auch ein Wirtschaftswachstum von über 3%.
Also.
Und dieses wird, ja.
Ne, pardon, sprechen wir weiter.
Ja, und dieses Wirtschaftswachstum wird vor allem durch die Inlandsnachfrage getrieben. Das heißt, das ist eine grundlegende Wende in der Wirtschaftspolitik, in der russischen Wirtschaftspolitik, verglichen mit den Jahren vor dem Krieg. Was wir momentan beobachten, das ist der sogenannte militärische Keynesianismus. Das sind höhere Staatsausgaben in den Rüstungsbereich bzw. für militärische Zwecke. Natürlich profitieren davon die Rüstungsbetriebe und die Armee, aber auch viele andere Sektoren direkt und indirekt. Das heißt, dieser fiskalische Impuls, der von der russischen Regierung momentan geht, er kommt auch vielen anderen Sektoren zugute, nicht nur dem militärischen Sektor.
Dann frage ich nochmal zurück, Herr Astrov, helfen die Sanktionen gerade auch mit Blick auf die Energie also überhaupt nicht?
Die Sanktionen, kann man sagen, helfen überhaupt nicht, weil deren Auswirkung war viel zu niedrig. Das heißt, Sie haben zum Beispiel die Energiesanktionen angesprochen. Ja, es gab durchaus Auswirkungen. Zum Beispiel ist es Russland zwar gelungen, die Ölexporte praktisch komplett Richtung Asien, also vor allem Richtung China und Indien, umzuleiten. Aber das war nur möglich, indem Russland niedrigere Verkaufspreise in Kauf nehmen musste. Beim Gas ist das noch um einiges dramatischer. Also es ist sehr schwierig für Russland, die Gasexporte Richtung Asien umzuleiten. Ganz einfach deswegen, weil es nicht genug Pipelines Richtung Asien gibt. Aber das sind alle Faktoren, die zwar zu gewissen Ausfällen auch bei den Staatseinnahmen geführt haben. Diese Ausfälle waren aber nicht dramatisch und haben die Möglichkeit der russischen Regierung, den Krieg weiterzuführen, nicht erheblich beeinträchtigt.
Also China, so wie ich Sie verstanden habe, spuckt ja dann dem Westen in die Suppe, hält Russland wirtschaftlich am Leben. Hat sich der Westen verkalkuliert?
Aus meiner Sicht schon. Aus meiner Sicht haben die westlichen Politiker ihre Möglichkeit, ihren Einfluss auf die Drittländer etwas überschätzt. Und das ist nicht nur China. Übrigens, wenn wir über China sprechen, glaube ich nicht, dass es sehr viele Illusionen gab, auf welche Seite sich China stellen wird in diesem geopolitischen Konflikt. Aber zum Beispiel bei vielen anderen Ländern war es vielleicht nicht so eindeutig. Zum Beispiel die Türkei. Die nutzt diese Situation auch völlig aus. Und die Türkei ist immerhin ein NATO-Land. Also die Türkei ist auch zu einem sehr wichtigen Handelspartner für Russland gekommen. Indien ist momentan sehr wichtig, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kasachstan und so weiter. Das sind so etliche Drittländer, die aus russischer Sicht sehr wichtig geworden sind und die Einflussnahme der westlichen Regierungen auf diese Länder durchaus beschränkt ist.
Aber Sie haben auch noch ein weiteres Ergebnis in dieser Studie, oder zumindest werden Sie so zitiert, dass die Sanktionen langfristig für Russland wie ein schleichendes Gift wirken würden. Was meinen Sie denn damit?
Es geht vor allem um die Exportverbote von Hightech-Gütern. Also mehrere russische Sektoren waren in einem hohen Ausmaß von westlichen Technologien abhängig. Zum Beispiel die Erschließung von Erdgasvorkommen in Ostsibirien, in der Arktis. Das sind die klimatisch schwierigen Gebiete, geografisch schwierigen Gebiete, auch zum Beispiel die Produktion von Flüssiggas. Das sind alle Bereiche, wo die Russen durchaus an die westlichen Hochtechnologien angewiesen waren. Mhm. Der erschwerte Zugang zu diesen Technologien unter den heutigen Bedingungen wird oder könnte gravierende Folgen haben, aber nur langfristig. Wir reden vielleicht über 10 Jahre oder noch länger und wahrscheinlich für den Kriegsverlauf ist das dann nicht mehr relevant.
Die Studie wurde für die Bundesregierung gefertigt. Was raten Sie die Regierung? Bitte ganz kurze Antwort, weitermachen oder ja, keine weiteren Sanktionen wieder in aufsetzen?
Ich glaube nicht, dass die Bundesregierung sehr viel mit Sanktionen erreichen kann. Also aus meiner Sicht hängt das auch natürlich davon ab, was die Zielsetzung ist. Wenn die Zielsetzung ist, dann Krieg zu stoppen.
Wir müssen leider etwas kürzer werden, Herr Astroff. Also ja, weitermachen oder aufhören? Kurze Antwort.
Aufhören. Aus meiner Sicht aufhören.
Eine klare Einschätzung von Wassili Astroff aus Wien. Vielen Dank. Der hohe Preisauftrieb in den vergangenen Jahren hinterlässt immer noch Spuren. Die Leute müssen sparen, verzichten auf unnötige Ausgaben und das bekommt der Handel zu spüren. Im ersten Halbjahr habe sich die Geschäftslage für fast die Hälfte der Unternehmen weiter verschlechtert, so der Handelsverband. Der hofft jetzt darauf, dass die Konsumfreude im zweiten Halbjahr anspringt. Dieter Nürnberger hat sich umgehört.
Weil die Preise eh schon so hoch sind und immer höher kommen.
Ich denke, ein bisschen eingeschränkt. Die Leute sind ein bisschen vorsichtiger, bevor sie Geld ausgeben. Krieg, was passiert? Da halten sich die Leute vielleicht ein bisschen zurück.
Ich jedenfalls, ich kaufe bewusster. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, die ganz Jungen bestellen ja nur noch im Internet. Und dadurch sterben halt viele, viele Geschäfte. Und das finde ich ganz traurig, egal wo sie hinfahren.
Der Kurfürstendamm in Berlin ist zwar weiterhin die umsatzstärkste Adresse für den Einzelhandel in der Hauptstadt, doch auch hier ist eine gewisse Kaufzurückhaltung herauszuhören. Was die Kundschaft umtreibt, wurde heute vom Deutschen Handelsverband bestätigt. Es sind keine rosigen Zeiten und ein wichtiger Indikator ist die Verbraucherstimmung. Im Grunde geht es seit 1,5 Jahren leicht, aber konstant nach oben. Doch nun gerät die Erholung in Stocken, sagt Stefan Gent, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland.
Ein Grund hierfür ist sicherlich die hohe Sparneigung, die den Konsum aktuell belastet und gleichzeitig im Grunde auch die Anschaffungsneigung, die im Konsumbarometer deutlich schlechter aussieht. Und die Hoffnung auf einen deutlichen Konsumimpuls sind daher gedämpft.
Verhalten auch die Umsatzentwicklung. In den ersten 4 Monaten dieses Jahres gab es im Gesamteinzelhandel gerade einmal ein minimales Plus von real 0,1%. Eine HDE-Umfrage unter 800 Unternehmen zeigt, für knapp 60% hat sich die Geschäftslage im ersten Halbjahr verschlechtert. Und so werden wohl im Laufe dieses Jahres rund 5000 Geschäfte ihre Türen für immer schließen. Rund 40% des Einzelhandels bietet neben dem stationären Angebot vor Ort auch online die Waren an. Doch sei dies primär keine Erfolgsgarantie, so HDE-Geschäftsführer Stefan Gent.
Wir sehen hier im Grunde genommen, dass es hier auch eine Stagnation bei über 40% und auch einen Rückgang bei über 20% gibt. Also insofern ist online auch nicht im Grunde genommen einfach der Erfolgsgarant dann, um eben auch vielleicht Entwicklung im stationären Geschäft auszugleichen.
Und so bleibt nur die Hoffnung auf ein besseres zweites Halbjahr, erfahrungsgemäß das Umsatzstärkere. Der Verband bleibt bei seiner Prognose, wonach ein nominales Umsatzplus von 3,5% noch möglich sei. Sorgen bereitet aber das Investitionsverhalten der Handelsunternehmen. Knapp ein Drittel kann oder will 2024 nicht investieren. HDE-Präsident Alexander von Preen.
Was uns sehr nachdenklich stimmt, denn Investitionen in Digitalisierung, Werbung und vor allen Dingen auch Personal, Einzelhandel ist personalintensiv, müssen hoch sein. Und auch bei den Digitalisierungsschwerpunkten, also Investitionen in Marketing, in Social Media, in den Ladenbau, sind von größter Bedeutung.
Von der Politik erwartet der HDE vor allem bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen in Digitalisierung und Klimaschutz. Ebenfalls ganz oben auf der Forderungsliste der Bürokratieabbau. So sollte die vor 4 Jahren eingeführte Belegausgabe oder Bonpflicht am besten wieder abgeschafft werden.
Schwächerer Konsum, der Export läuft nicht rund und dazu kommt noch ein ausgewachsener Fachkräftemangel. Ausländische Fachkräfte sollen nach Deutschland gelockt werden mit einem Steuerrabatt. Das sehen zumindest die Pläne der Bundesregierung vor, die vergangene Woche vorgestellt wurden. Dietrich Karl Meurer.
Deutschland könnte den Fachkräftemangel mit steuerlichen Anreizen für Ausländer angehen. Diese Idee erläuterte in der letzten Woche erneut Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP. Ihm schwebt ein Steuerrabatt für Zugewanderte in den ersten 3 Jahren vor. Von zunächst 30, dann 20, dann 10%. Die Idee wird von der Opposition scharf kritisiert. Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, Julia Klöckner, spricht in der Zeitung Die Welt von Inländerdiskriminierung. Durch eine solche Vorzugsbehandlung würden Arbeiter erster und zweiter Klasse geschaffen. Entschieden gegen eine solche Regelung ist man auch bei der AfD und der Linken. Kritik an der Idee kommt zudem von der Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Jasmin Fahimi. Sie sieht darin gesellschaftlichen Zündstoff. Der Steuerrabatt für Ausländer ist noch nicht beschlossen. Er soll Teil eines Maßnahmenpakets sein, mit dem die Bundesregierung das Wirtschaftswachstum ankurbeln will. Nicht zuletzt, weil es in Deutschland immer mehr ältere und immer weniger junge Menschen gibt, droht ein akuter Fachkräftemangel, etwa im IT-Bereich oder im Gesundheitswesen. Die Bundesrepublik ist nicht allein mit diesem Problem. Um attraktiv zu sein, bieten die Niederlande und Österreich bereits Fachkräften aus dem Ausland steuerliche Erleichterungen.
Laut einer Umfrage der Krankenkasse Pronova BKK können viele Beschäftigte im Urlaub schwer abschalten. Ein Thema in den Zeitungskommentaren.
Dazu schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung: Nicht nur diese Umfrage zeigt, es wird gerade für Büroarbeiter zunehmend schwerer, zwischen Beruf und Privatleben zu trennen. Das ist ein Haken an Homeoffice und mobilem Arbeiten. Wenn man auch ohne Büro arbeiten kann, ist es keine Ausrede, dass man gerade am Strand liegt. Dank Internet und Smartphone ist man dann auch selbst im letzten Winkel des Planeten noch erreichbar. Und sicher, manchen Chefs und Kollegen ist das auch einfach egal, wenn sie ein Problem haben. Das ist eine inakzeptable Einstellung. Daheimgebliebene sollten Kollegen nur kontaktieren, wenn sie sich versichert haben, dass sie im Dienst sind. Sind sie es nicht, sollten sie mit allem, was nichts mit Leben und Tod zu tun hat, in Ruhe gelassen werden. Wer sich in den Urlaub verabschiedet, sollte das so transparent machen wie möglich, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Börsenzeitung aus Frankfurt blickt noch einmal auf die Haushaltsleitlinien, die die Spitzen der Ampelregierung vereinbart haben. Leichte Hoffnung gibt die Aussicht, dass mit einem umfangreichen Paket zur Dynamisierung die Wirtschaft in Deutschland wieder auf einen Wachstumspfad kommt. Die Wirtschaftsverbände reagierten zurückhaltend. Denn was der Ampel fehlt, ist Umsetzungswille. Somit enthalten die 49 Punkte des Wachstumspakets viel Bekanntes aus dem Koalitionsvertrag, das noch der Novellierung harrt. Dazu gehört die lang angekündigte Reform der privaten Altersvorsorge. Die Passage zur Stärkung des Finanzmarktes im Dynamisierungspaket umfasst Neues, das dem Standort helfen könnte. Dazu gehören Ideen, wie privates Kapital für Investitionen und Wachstumsunternehmen mobilisiert werden kann. Viel Zeit bleibt der Ampel bis zur nächsten Bundestagswahl nicht mehr. Sie muss auch etwas machen wollen. Das Düsseldorfer Handelsblatt blickt auf die europäisch-britischen Wirtschaftsbeziehungen nach dem Sieg des Labour-Politikers Keir Starmer. Erfolgreich kann Starmer nur sein, wenn er das Königreich wieder Europa zuwendet. Ohne eine entschlossene Wiederannäherung an Europa wird Labour auch zu Hause scheitern. Eine Rückkehr in die EU wäre eine radikale Wende, die vermutlich in einer Amtszeit nicht zu bewerkstelligen ist. Aber Starmer muss mit Wiederannäherung jetzt beginnen. Das Land ist reif dafür. Die Mehrheit der Briten weiß längst, dass der Brexit ein Fehler war und spürt auch, dass Großbritannien ohne eine feste Anbindung zu seinen europäischen Nachbarn weder geopolitisch noch wirtschaftlich bestehen kann.
Statt Geld Zeit schenken, darum geht es gleich in Deutschland heute. Ich danke für Ihr Interesse an Wirtschaft am Mittag. Am Mikrofon war Dorothee Holz. Einen schönen Tag.